Hallo bei Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Herzlich willkommen, Sportsfreunde und Freundinnen des gepflegten Geländeradsports, zu einer weiteren Folge Hot Seats and Cold Brews. Und bei mir in der Leitung habe ich einen Gast, mit dem ich sehr viel und sehr gern Fahrrad fahre, und zwar der Maximilian Topf.
Ja, hallo.
Dennis, du darfst jetzt was sagen. Hallo Max. Ja, alles super hier, alles super hier. Ja, vorgestellt habe ich dich schon. Du bist bei der Firma SRAM beschäftigt. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Das hast du 100% richtig ausgesprochen. Viele Leute sprechen es ja falsch aus. Die sagen SRAM oder sowas. Aber das wollen wir hier nicht weiter propagieren.
Nein, auf gar keinen Fall. Was ist denn deine Funktion da? Ich check das ja mal nie. Du bist ja mal im Marketing gewesen und dann ins Marketing und jetzt bist du, glaube ich, im Marketing, oder?
Ja, also Marketing ist der Überbegriff für vieles. Ich bin in der Brand-Marketing-Abteilung, also in der Brand-Abteilung für die Marke SRAM MTB. Also nicht für alle Marken, die unter der Corporate SRAM sitzen, sondern wirklich nur für SRAM MTB, sprich E-Bike-Systeme, Schaltungen, Bremsen, alles, wo der Name SRAM halt so draufsteht, an Mountainbike-Komponenten. Und die Brand-Abteilung, die ist, im Endeffekt sagen wir immer, how we walk, how we talk. Die ist dafür da, das Erscheinungsbild der Brand zu kreieren und auch die Geschichten und das Erscheinungsbild auf der Webseite etc. zu neuen Produkten unter dieser Brand zu kreieren. Also wir entwickeln die Geschichten dahinter und den Look and Feel.
Also genau, ihr gebt der Marke quasi ein Gesicht, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ein Image und eine Story und nicht genau. Dem Produkt. Also wenn ein neues Produkt auf den Markt kommt, bist du nicht der, der es jetzt raushaut, sondern das sind dann andere Dudes.
Und du kümmerst dich mal so um das Beides. Okay. Ja. Wir kümmern uns, wie gesagt, um das Image der Brand, also der Marke. Und auch wenn neue Produkte unter dieser Marke rauskommen, entwickeln wir die Geschichten oder die Stories zu diesem Produkt. Wie es entwickelt wurde, warum es entwickelt wurde, wer es braucht und was die Vorteile sind. Wir kreieren die Assets dazu, also die Fotos, Videos. Das, was du auf der Webseite siehst, eine Erklärung, an Onboarding, das ist aus unserer Abteilung, sowas alles.
Anzeigen. MTB.
Korrekt.
Korrekt. Also wenn ich Trekking-Bike-Content sehe, dann hat das wer anders gemacht.
Wir haben gar keine Trekking-Bike-Produkte, wir haben nur sportive Produkte.
Nur sportive? Okay, ja. Was gibt es da noch? Roadbike?
Roadbike gibt es, ja. Aber die Kollegen von den Curly Bars, das ist eine andere Abteilung. Unsere Philosophie ist wirklich, dass wir authentisch sein wollen und jemand, der 100% Mountainbiker ist, der ist vielleicht nicht der, den richtige 100% Roadbiker 100% ernst nehmen. Deshalb haben wir Roadbike und Mountainbike separatisiert und haben Experten für das jeweilige Feld. Ich denke, das macht wirklich Sinn.
Ja, ich war ja auch schon mal mit dir bei euch in Schweinfurt in den Heiligen Hallen und ich meine, man merkt das auch, dass die Leute da alle nicht arbeiten nur zum Geld verdienen, sondern weil die alle auch Bock haben auf Radfahren. So, das ist ja in dieser Branche Gott sei Dank oft so, nicht immer, aber bei euch ist es mir auch aufgefallen, dass die alle selber, glaube ich, gerne im Sattel sitzen. Ihr macht ja auch mittags so Lunchride oder wie heißt das?
Ja, wir machen auf jeden Fall Lunchrides. Wir haben auch diverse diese feststehenden Räder, die man ins Internet verbinden kann und auf dem Fernseher hinter jemandem herfahren kann. Ich kenne mich damit nicht aus. Aber sowas das haben wir da auch für die Leute, die sowas gerne machen. Zwift, da gibt es mehrere.
Zwift, glaube ich. Ja, Zwift, genau. Zwift
genau. War das, ja. Auf jeden Fall, sowas haben wir auch da. Wir versuchen da jemandem was zu bieten. Aber da hast du schon genau, das hast du richtig gesagt. Wir haben wirklich fast ausschließlich Mitarbeiter mit einem sehr hohen Fahrradpassionslevel, die in jeder Minute fahren und das auch wirklich leben. Und nur so kannst du wirklich gute Produkte erstellen und sie vermarkten oder verkaufen, welche Abteilung wir auch immer angucken.
Ja, wenn wir von Passion sprechen, hole ich mal aus. Ich habe dich kennengelernt, das ist einige Jahre her. Ich würde jetzt mal aus dem Bauch sagen, 10, 12 Jahre vielleicht.
Komm ich da gar nicht dran.
Da warst du bei einem Magazin beschäftigt, das nannte sich Mountainbike Rider in Wuppertal.
Ja, genau, stimmt. Mit dem Lippe.
Da begann, beim Lippe, genau. Aber da können wir gleich zukommen. Aber deine Passion war vorher was anderes, oder? Vor diesem Radfahren?
Würde ich so nicht sagen. Ich fahre schon ewig lange Rad, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich bin erst seit 11, 12 Jahren in der Fahrradbranche tätig. Vorher war ich.
Habe ich gut geschätzt mit 12 Jahren?
Sehr gut geschätzt.
Mega.
Ich habe 20 Jahre in der Musikbranche gearbeitet, bei einem Plattenlabel, also quasi bei einer
Schlager?
Das Äquivalent zu einer Bikebrand. Und ja, wir haben quasi die Künstler unter Vertrag genommen und die Platten, CDs, was auch immer, Downloads es damals gab, in den Markt gebracht und vermarktet. Und da war ich auch in der Produktmanagement-Abteilung, A&R, was so eine Art Entwicklung, Development, Research Development und auch Marketing ist. Also alles so ein bisschen. Ja.
Und das war aber schon eine spezielle Musikrichtung, oder? Ihr habt Krach gemacht, ne?
Genau, also ich habe ganz früh angefangen bei einer anderen Firma in Köln. Da habe ich meine ersten Künstler, für die ich gearbeitet habe, waren Backstreet Boys, Britney Spears, NSYNC, R. Kelly.
Ein paar Hast du live getroffen? Acts.
Die Britney? Ja, klar. Interviews
Britney
betreut.
Bitch. Mhm. Das ist sauber.
Ja, die hatte keine leichte Kindheit. Wenn du als so junger Mensch, die hat ja nie in deinem ganzen Leben Realität erlebt. Die war von klein auf, war die in einem goldenen Käfig und hat nie was anderes gesehen, als es wird alles gemacht. Sie wird immer auf so einen goldenen Thron gesetzt. Und ist klar, dass du da irgendwie abdriftest. Und ich habe mal ein Interview betreut mit ihr. Da hatte er ein sehr schlauer Interviewer von irgendeiner Tageszeitung. Und die letzte Frage, die er ihr gestellt hat, war: Was kostet ein Liter Milch oder was kostet eine Gallon Milch? Das konnte die nicht beantworten. Dann hat sie mal geschätzt und sagte so $10. Die hat halt überhaupt keine Relation gehabt in dem Alter. Wie alt war die da? 16, 17? Gar keine Relation gehabt, was überhaupt Milch wert ist. Und ja, krass. Ich meine, wenn du so aufwächst, ja, kann ja nichts draus werden. Schwierig.
Ja, nichts werden ist jetzt, ja, ich meine, sie ist eine gute Künstlerin. Ich glaube immer noch, ne? Ja, aber. Ja.
Also nichts werden in dem Sinne von, ich glaube, sie ist nicht super glücklich mit ihrem Leben, wie es aktuell läuft oder in den letzten 10, 15 Jahren gelaufen ist.
Aber ich glaube, ganz viele, die etwas völlig exzessiv machen von klein auf, da bleibt ganz viel anderes halt hängen irgendwie. Und bei ihr war es viel. Die hatte, glaube ich, auch einen krassen Vater, der da ziemlich einen Daumen drauf hatte. Ne?
Genau. Ja, Michael Jackson-Style.
Aber du siehst ja auch, ja, ich meine, Michael Jackson war ja auch völlig crazy. Oder guck bei Sportlern hier, weiß nicht, Boris Becker. Ich meine, der hatte seine Finanzen auch nicht im Griff, obwohl er eigentlich genug Geld hatte. Aber wenn du es nie lernst, mit irgendwas umzugehen, ne, dann läuft es auch
Boris schief. Becker hatte vielleicht noch eine einigermaßen normale Kindheit. Aber wenn du von Kindheit an, wie so Michael Jackson oder so eine Britney Spears, von Kindheit an auf der Bühne stehst und immer nur abgestirnt bist, weil 1000 Fans an dich ran wollen, du kannst nicht mal eine Runde Fahrrad fahren gehen oder Schlittschuh laufen irgendwo. Alle 1000 Leute.
Ja, das würde mir fehlen, wenn ich Britney wäre.
Ja, da könntest du dir vielleicht einen eigenen Bikepark kaufen.
Ja. Der Bikepark im Warstein steht zum Verkauf.
Ja, der ist auch so groß, dass dann keiner dich von außen sehen könnte. aber da habe ich eine kleine Seitenanekdote zu. Ich hatte mit der Firma SRAM, für die ich gerade arbeite, SRAM, hatten wir mal einen Produktlaunch gemacht vor einigen Jahren. Und da waren wir in Neuseeland. Und in Neuseeland gibt es einen privaten Bikepark, Waiora George Bikepark heißt der, glaube ich. Das hat sich so ein Multimilliardär, der hat sich wirklich einen eigenen Bikepark bauen lassen in die Pampa mit richtig 20 Trails, mit riesigen LKWs als Shuttles und den konnte man halt privat mieten. Das war so ziemlich das Abgefahrenste, wo ich jemals war. Nur so am Rande.
Warst du schon mal in Spanien in La Fenasosa Bikepark?
Nee, bin ich nur schon ein paar Mal dran vorbeigefahren. Keine
Weil
Zeit.
Das ist ähnlich. Also es ist jetzt kein Milliardär, aber ich glaube, das ist eine wohlhabende oder sehr wohlhabender belgischer Unternehmer, der da große Landstriche gekauft hat und da in so einem großen feudalen Haus wohnt. Und der Sohn fährt halt unheimlich gerne Mountainbike. Und dann haben die da jetzt den Bikepark. Das ist auch private Initiative auf Privatgrund.
Ja.
Und ja, ähnliche Story. Geil.
Ja, dieser Bikepark in Neuseeland, der war halt komplett privat. Und da ist auch nur dieser Besitzer gefahren, aber immer mit seinem Arzt hinterher. Und da waren an vielen Bäumen, hingen so Kästen mit so Defibrillatoren drin, mit so Wiederbelebungsschockdingern. Falls er mal irgendwie was erlebt auf dem Trail, was nicht so gut ist, können die den wiederbeleben. Und der ist erst später dann buchbar gewesen.
Das ist für die Masters 8-Fahrer dann, so ab 70, 80. Hängt an jedem Baum Defibrillator. Aber der Podcast heißt ja Hot Seats and Cold Brew. Ich muss mir mal ein Bier aufmachen. Du hast auch
genau
eins,
ich sehe gerade. Ich wollte gerade sagen, ich kriege einen trockenen Mund und wir müssen.
Hast du auch Durst, ne?
Ja.
Oh. Ist auch schon was spät. Hast du denn Gutes? Dein Kronburg, was Holländisches, ne?
Oder
was
nee, ist das?
Französisch.
Also, ich habe es in Frankreich gekauft, ich weiß gar nicht, wo es herkommt.
Kronburg.
Ich habe mal ein paar Jahre in Köln gewohnt und da habe ich meine Vorliebe für kleine Biere entwickelt. Und das sind 0,2 Liter Fläschchen mit einem Twist-Cap. Ich weiß nicht, ob du das hören kannst, ob man das hört. Ja, das kann man aufdrehen.
Sehr gut, sehr gut.
Das kann man aufdrehen und der Durchfluss, die Durchflussöffnung oben an der Flasche ist verhältnismäßig zu der Flasche viel größer als bei einer normalen Flasche. Deshalb trinken die sich sehr schön und es schmeckt halt komplett fast nach Wasser.
Das ist wie der Highspeed Rebound in eurem neuen Dämpfer, ne? Da ist auch der Durchfluss größer, damit das schneller fließt.
Touchdown,
ich hab's einfach so gesagt. aber geile kleine Flasche. Vor allem in unserem Alter trinken wir auch nicht mehr so viel, kannst du dann auch wieder zumachen, ne?
Guck mal, ich kann ihn mit meiner Faust verdecken, die Flasche, den Bauch.
Ich habe mir ein polnisches Bier aufgemacht, ein Tyski, glatten halber Liter. Das schaffe ich.
Prost.
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 Ja, Prost.
Mhm. Ach, schon ist er wieder leer.
Und ich sag's ja immer wieder, wenn wir eine Brauerei haben, die zuhört, wir wären offen für Sponsoring dieses Podcasts.
Haben wir noch 2 Minuten?
Ja, unbedingt.
Ich wollte noch nämlich was zu erzählen. Ich habe nämlich dieses Bier aus einem ganz besonderen Grund genommen.
Weil du nicht so viel verträgst.
Das zum einen, zum anderen das und zum dritten, weil ich es da gerade da hatte. Und ich habe es da, weil ich habe eine sehr schöne Erinnerung mit dem Bier. Ganz, ganz früher, ganz früher bin ich die Mega-Valanche mal mitgefahren, öfter. Und die ersten Male, das war so um 2000, hatten wir halt auch gar keine Ahnung, was da los ist. Und haben uns per Brief angemeldet, sind dann da nach Frankreich runtergedübelt. Auf den Campingplatz mit 3 Leuten, 3 Fahrrädern, 3 Ausrüstung, 3x Zelte in einem Opel Astra Kombi. Alles schön auseinandergepuzzelt. Und dann sind wir da angekommen, ja, gefahren, super, abends ein paar Bier getrunken, hingesetzt auf dem Campingplatz. Und dann, ja, was machen wir mit den Fahrrädern? Auseinanderbauen und wieder ins Auto ist auch doof. Und dann waren wir halt ein bisschen faul und dann haben wir uns überlegt, jetzt haben wir so viele von diesen kleinen Kronburg-Flaschen hier getrunken. Und dann legen wir die Fahrräder auf den Boden übereinander und legen alle 40 Kronburg-Flaschen, die wir da hatten, alle leeren, auf das Fahrrad, in die Speichen, überall rein. Und wenn irgendeiner nur eine Ameise über das Fahrrad laufen würde, würden sofort alle Flaschen auseinanderfallen und es wäre eine mega laute Alarmanlage. Deshalb sind diese kleinen, dünnen Kronburg-Fläschchen meine Lieblingsalarmanlage.
Mega. Ja, auf jeden Fall. Guter Plan. Guter Plan. Ich dachte ja, du musst Stauder trinken. Du wohnst ja in Essen im Ruhrgebiet und ihr müsst ja doch da immer Stauder trinken, ne? Eigentlich.
Der Ruhrgebietler muss erstmal gar nichts. Der Ruhrgebietler muss gar nichts. Der hat erstmal Narrenfreiheit überall. Ja, eigentlich, ich befürworte eigentlich, das Bier zu trinken von da, wo ich gerade bin. Deshalb, wenn ich irgendwo im Urlaub bin oder beruflich unterwegs, trinke ich immer lokales Bier eigentlich. Aber ja, hier ist ja alles lokal, weil die LKWs fahren ja immer hier durch mit allem. Und ja, ich nehme immer Bier mit von wenn ich irgendwo bin. Ich habe noch einen Ignusa Nonfiltrada im Kühlschrank, ein paar Dosen Moretti.
Ja. Hör mal, nachdem du dann deine Grundausbildung Mountainbike-spezifisch bei Frank Lippe Weckert abgeschlossen hattest, wie lange hast du ausgehalten? Das ist ja auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, das ist ja so der Endgegner der Printmedien gewesen. Also wenn man da gearbeitet hat, habe ich gehört. Also ich weiß es ja nicht.
Ich muss sagen, natürlich ist nicht immer alles einfach in so einer kleinen Firma. Man muss halt auch sich ein bisschen mehr Mühe geben als in einer großen, weil natürlich alles auffällt in einem kleinen Team. Man kann sich ja nicht verstecken. Ich muss auch sagen, es hat wirklich Spaß gemacht. Natürlich waren da die ein oder andere Herausforderung bei, aber es hat wirklich Spaß gemacht. Und man hatte halt auch eine gewisse Art von Narrenfreiheit, weil man Sachen einfach mal machen konnte, ohne durch 16 Etagen zu fragen. Hat man den Lipper angerufen, hat gesagt, hör mal, ich habe eine coole Idee, was hältst du davon? Und meistenteils war der dafür zu gewinnen. Also das muss ich schon sagen, es hat schon Spaß gemacht.
Ja, das ist cool. Und ich glaube, es ist auch cool, um dann sich in der Branche so ein bisschen zu vernetzen, weil meiner Information nach war deine nächste Station die Firma Giant.
Mhm.
Ich glaube, ich habe das auch wieder richtig ausgesprochen, ne? Giant.
Gant aus Italien.
Firma Gant. Gant. Nein, Giant. Die sitzen ja hier in Düsseldorf.
Erkrath, genau.
Ja, Erkrath, ja, stimmt, bei Düsseldorf, meine Güte. Und die sind ja, da hast du Eventmarketing gemacht, glaube ich, oder?
Genau, Eventmanagement, da habe ich mich um die deutschen Events gekümmert und auch um das deutsche Athletenteam. Bei Giant ist es so, dass die nicht international arbeiten, die sind nach lokalen Büros unterteilt, also es war wirklich eine deutsche Firma und so haben wir auch nur für den deutschen Markt gearbeitet. Und haben uns da halt nach deutschen Veranstaltungen hauptsächlich umgeguckt und nach deutschen Athleten, die wir betreut haben. Und das war ja für mich jetzt auch nicht so interessant, weil ich die 20 Jahre davor in der Musikbranche halt immer international gearbeitet habe. Immer grenzenübergreifend mit Nordamerika, mit anderen Ländern. Und sowas in der Art wollte ich auch gerne wieder machen. Und deshalb war das Gastspiel bei Giant nicht ganz so lange. Zwei Jahre, glaube ich.
Und dann zu SRAM. Wir sprechen das mal richtig aus. Ich habe ein bisschen Angst, dass eine Abmahnung bis morgen. Also SRAM heißt der Laden.
SRAM, genau.
Und du kannst bestimmt unseren Hörern erklären, was die vier Buchstaben bedeuten.
Ja, Stan, Ray und Sam, glaube ich. Auf jeden Fall sind es die Namen der Gründer.
Die Buchstaben, die Anfangsbuchstaben, ne, der vier.
Ganz Gründer, genau.
Die Story kenne ich auch, genau.
Das Schöne war, mein Vorgänger damals, ich habe in der PR angefangen, mein Vorgänger, mit dem hatte ich eh beruflich schon zu tun. Einmal damals bei der Rider mit dem Lippe und dann halt auch bei Giant für irgendwelche Aktionen, die wir zusammen gemacht haben oder diverse Aktionen. Und als er dann aufgehört hat, habe ich das sofort mitgekriegt und habe mich quasi einen Tag später beworben, weil ich bei der Firma eigentlich immer arbeiten wollte, mein Leben lang schon. Das war, oder nicht mein Leben lang, mein Fahrradleben lang, solange ich die Firma kenne. Weil ich halt immer sehr begeistert war von der Firma, wie sie sich gibt. Das amerikanische Marketing-Flair plus das deutsche Entwicklungskönnen aus Schweinfurt, das fand ich immer super interessant, wie die Produkte eh vorher gefahren. Und glücklicherweise hat es dann auch geklappt.
Ja, cool. Das wusste ich gar nicht, dass es deine Dream Company war. Doch. Aber stimmt, so wie du das sagst, ist es ja wirklich so. Die haben ja diesen American Vibe, der immer also in der Branche ziemlich geil ist, finde ich. Und ja, dieses German Engineering. Mhm. Ja, voll cool.
Das ist eine gute Paarung und funktioniert auch ganz gut.
Man munkelt. Jetzt hier Transmission. Genau. Weißt du eigentlich die Story zu dem Transmission, diese UDH-Schaltwerk-Aufhängung, die war ja deutlich früher.
Ja, natürlich. Nee.
War das Transmission da schon im Hinterschübchen oder kam das dann so?
Ja.
Schlauer Schachzug von euch, Remis, du.
Ja, was heißt schlau? Ich meine, wir haben uns natürlich in erster Linie überlegt, wie können wir Schaltung besser machen? Und das, wo die meisten Leute mit zu kämpfen haben, ist Einstellung und Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Und um das zu verbessern, mussten wir halt das Schaltwerk auf den Kopf stellen, eine ganz anderes Setup bilden, weil dieses Schaltauge war halt immer eine totale Schwachstelle. Und wenn du dann irgendwann überlegst, okay, wir machen das Schaltauge weg, das kannst du ja nicht mal eben von jetzt auf gleich machen, da lachen dich ja alle aus. Wie sollten wir jetzt eigene Rahmen dafür herstellen?
Das war ja ursprünglich mal bewusst als Schwachstelle auch konstruiert worden, ne? Dass weder der Rahmen kaputt geht, noch das Schaltwerk im Idealfall, was meistens nicht geklappt hat.
Nee.
genau, meistens war das Schaltwerk doch Fritte. Ja. Und das Schaltauge. Genau, und dann habt ihr euch das überlegt, das muss ein bisschen haltbarer.
Ja, ich glaube, dass diese verbiegbaren Schaltaugen noch aus der, Tourenradzeit oder aus der ganz normalen Herrenradzeit kommen, wenn so ein Ding mal umgefallen ist. Aber für Mountainbike-Anwendungen war es dann im Endeffekt eher eine Notlösung. Aber wir haben uns dann halt überlegt, okay, was können wir denn erstmal machen? Und wir haben dieses Interface gehabt und dann war halt die Idee, okay, jetzt bauen wir es erstmal so, dass alle Leute damit leben können. Und dann kam die Idee von halt unserem UDH-Schaltauge, dem Universal Derailleur-Hänger, dass wir ein Schaltauge haben für alle Rahmen, das du überall nachkaufen kannst. Und diese Story ist ja jetzt nicht tot, die funktioniert ja immer noch, weil wenn du kein Transmission-Schaltwerk mit einem Direct-Mount fahren möchtest oder noch nicht tust, dann kannst du jedes andere Schaltwerk fahren im Moment noch mit deinem Hängerless-Interface-Rahmen, weil du natürlich dieses UDH weiterhin überall bekommst und weiterfahren kannst. Das kannst du auch so lange, wie du willst, weiterfahren. Wenn du irgendwann der Meinung bist, ne, ich möchte mal gerne ein sehr robustes neues Transmission-Schaltwerk oder eine Schaltgruppe fahren, da kannst du umsteigen. Also du hast die Möglichkeit zu beiden. Also es sind mehr Vorteile mit beiden, als wenn du einfach bei der ganz alten Hänger- oder Schaltaugentechnologie bleiben würdest. So hast du beides.
Ja, als ihr dieses UDH heißt das ja, diese Schaltauge, als ihr das vorgestellt habt, da sind ja auch recht viele Hersteller direkt mitgezogen, ne, glaube ich.
Ja, es war jetzt nicht so mal eben schnell, man musste die Leute schon überzeugen, aber der Sinn, der ist bei allen natürlich angekommen. Und ich glaube, was auch geholfen hat, ist, dass wir jetzt nicht ein Patent auf dieses Schaltauge angemeldet haben und dann keine Lizenz ausgeben, sondern jeder Hersteller kann sich selbst dieses Schaltauge herstellen. Also wenn du jetzt, ich sage jetzt mal, ein Santa Cruz Fahrrad kaufst, ist da ein Schaltauge, ein UDH-Schaltauge drin, von Santa Cruz hergestellt, nicht von uns hergestellt. Hm. Das ist dementsprechend offen und es gibt auch viele Dritthersteller, die Dinge anbieten, dann CNC gefräst oder aus Titan oder was. So konnte man das Ganze auch noch ganz gut forcieren, dass irgendwie jeder da nicht dachte, er verliert irgendwie an den Einnahmen von Schaltaugen oder so. Hat eigentlich noch einen Markt eröffnet.
Ich stelle mich jetzt mal doof, ich kann aber auch ein Shimano-Schaltwerk oder ein THP-Schaltwerk montieren an einem UDH.
Jedes. Genau, weil das UDH simuliert einfach nur ein ganz normales Schaltauge, hat allerdings den Vorteil, dass du es wie gesagt überall kriegst, und es hat den Vorteil, dass es wie ein Transmission-Schaltwerk nach hinten wegdrehen kann. Das heißt, wenn du einen Stock oder einen dicken Schein vor dein normales Schaltwerk bekommst, kann das Schaltauge im Rahmen sich nach hinten wegdrehen und das Schaltwerk schützen. Und du kannst es dann einfach wieder zurückdrehen und fährst weiter.
Ja, spannend. Ja. Gespannt, ja. Die immer sehr innovativ unterwegs, diese SRAMis, wir sprechen es jetzt richtig aus. SRAM. Ja, voll cool, voll cool. Ich habe gesehen, ihr wart neulich in Spanien unterwegs irgendwo mit ein paar Athleten von euch, glaube ich.
Genau,
Oder wo wart ihr da? Das sah mega aus.
Ich war da schon mal vor 2 Jahren und konnte mich daran erinnern, dass das der Knaller ist. Und durch Zufall ist einer der Athleten, mit dem wir da gearbeitet haben, ansässig dort. Und zwar ist das der Alex Marin, der fährt für das GasGasRAM E-Bike-Team. Und ein paar Meter die Straße weiter hoch in Nizza wohnt unser anderer E-Bike-Athlet, der Yannick Pontal. Und Alex kennt sich da halt noch besser aus. Und das ist, wenn man im Winter fotografieren will, eine sichere, oder fotografieren und filmen will, eine sichere Bank, was Wetter angeht. Und so haben wir die beiden eingesammelt, sind da runtergefahren und haben sehr schöne E-Bike-Inhalte produziert. Tolle Fotos zu unserem aktuellen E-Bike-System Powertrain, unsere neue Maven-Bremse, die ja auch für E-Bikes und dicke Räder gedacht ist, haben wir da noch aufgefangen und ein paar andere Kleinigkeiten. Wir haben jetzt so eine Rage-Extender, eine extra Batterie, die noch zu unserem E-Bike-System passt, die haben wir da auch noch mit eingefangen. Und diverse Inhalte gesammelt, die wir dann später im Marketing ausrollen können. Und der Ort da heißt Santa Colmar. Ist eigentlich auch relativ bekannt. Wir haben auch Loic Boni direkt getroffen, der da rumgefahren ist. Und ein paar andere Leute.
In Spanien, oder?
Ist Spanien. Das ist bei Girona.
Spanien, ja. Ja, weil der Boni, der wohnt ja auch in der Ecke, wo man gut hämmern kann.
Ja, aber der war eh auf der Tour gerade. Die waren da unterwegs. Der Finn Eils sprang da auch in der Gegend rum. Da ist auch noch ein Bikepark in der Ecke. Also kann man sehr gut fahren. Und dieses Santa Colmar ist der absolute E-Bike-Himmel. Wenn man da unten auf dem Parkplatz steht, da ist ein riesen Parkplatz, von wo die Trails losgehen, dann machst du Trail Forks auf und dann wie so ein riesiger Baum von dem Parkplatz ästeln sich tausende Trails hoch. Und dieser Berg ist halt nicht so massiv hoch, da bist du in 20 Minuten spätestens ganz oben mit dem E-Bike. Also kann man alles schön abfräsen. Kannst natürlich auch mit dem normalen Rad gut fahren, aber mit dem E-Bike ist es halt massiv effizient. Und von super flowig mit Sprüngen bis richtig übles Gehämmer, große Steine, Rockfaces, steil, richtig, richtig gut.
Das sagt mein E-Bike-Freund Max Top, mit dem ich immer normal Mountainbike fahren muss.
Ja, E-Bike fahren mache ich auf der Arbeit.
Wir sind heute wieder eine schöne Runde hier gefahren und mir brennen die Beine.
Echt?
Mit dir brennen mir immer die Beine.
Ja, ist auch gut. Da, weißt du, die Woche. Mir hat mein Freund erklärt, wenn man ganz, ganz viel normales Fahrrad fährt und dann E-Bike fährt, dann hat man ja mehr Power, die man ins E-Bike reinsteckt. Also kriegt man noch mehr Power vom E-Bike raus, weil der E-Bike-Motor verstärkt ja nur das, was du reinsteckst. Das heißt, wenn du ein fitter Mountainbiker bist und deine fitte Power in das E-Bike reinsteckst, kriegst du noch mehr zurück. Also Win-Win.
Ja, jetzt weiß ich auch immer, warum ich so fix und fertig bin, wenn ich auch mit dir E-Bike fahre, weil das ist derselbe Effekt. Da muss ich auch reintreten wie ein Ochse, damit ich berghoch hinter dir herkomme.
Naja, ich weiß ja nicht. Naja. Doch, dafür muss ich reintreten, um bergab hinter dir herzukommen. Das gleicht sich dann wieder aus.
Ja, aber die Zeitspanne hoch ist ja immer viel länger als runter. Und,
nee, ja, oben warte ich ja auf dich.
Du bist in meinem Strava-Komoot-Umfeld schon der Fitfucker Number One, ey, das kann man so sagen. Du bist ja auch mal viel gelaufen noch eine Zeit lang. Ich glaube, das machst du nicht mehr, oder?
Doch, laufen tue ich auch wieder jetzt. Ich hatte nur letztes Jahr einen Meniskusriss und deshalb muss ich mich da ein bisschen zurückhalten. Und jetzt habe ich mir ein Stück vom Meniskus rausnehmen lassen Ende des Jahres. Und seitdem geht es wieder richtig gut. Und jetzt habe ich gerade wieder angefangen.
Und Rennrad hast du mir heute erzählt. Du hast dich in Spandex gesetzt, bist Rennrad gefahren.
Auch schön mal. Man muss alle Silhouetten des Radsports kennenlernen und Laufsports. Finde ich ganz interessant.
Facetten.
Silhouetten und Facetten, auch. Hast recht, genau. Silhouette. Ich hab hier gerade für die Arbeit was mit Silhouette geschrieben, deshalb wahrscheinlich.
Ach, du machst nebenher noch Arbeit, wenn wir hier ein Gespräch führen?
Kurz davor.
Das ist Multitasking vom Allerfeinsten.
Ja, ich habe viel mit Nordamerika zu tun, deshalb verschiebt sich meine Arbeitszeit immer ganz gerne mal nach hinten am Abend, am Tag. Und deshalb nutze ich da die Minute, wenn ich hier sitze und auf dich warte.
Ich finde das aber super, so können wir tagsüber immer Radfahren, weil ich fahre am Wochenende überhaupt nicht mehr gern Fahrrad. Mir ist das echt zu voll und so im Wald. Und dann fahre ich lieber wochentags, und das finde ich mal gut, dass wir dann beide ja auch wochentags mal Zeit haben, um ein paar gescheite Lines in den Wald zu stellen.
Ja, das ist ganz gut, wenn man in Deutschland mit den Kollegen in Deutschland anfängt morgens um 8 oder was und dann abends bis 8, 9 Uhr mit den nordamerikanischen Kollegen arbeitet, dann darf man sich auch mittags mal einen etwas längeren Lunchride gönnen, habe ich gehört.
Klar, und dann gehst du nachts noch auf die Rolle, ne? Wie ich dich kenne.
Rolle ist überhaupt nicht mein Ding. Fitnessstudio und Rolle, alles was so im Raum und gegen eine Wand gucken, kann ich nicht. Geht nicht.
Nee, schade. Aber hier Rennradfahren können wir auch mal machen. Du hast ja, erzählt, aber ich fahre ab und zu ja auch ganz gerne mal Rennrad. Und ich habe ja super, super viel fürs Ruhrgebiet fotografiert. Mhm. Und da kenne ich da einige Stellen. Du hast ja heute auch so geschwärmt von den Eisenbahntrassen und dem Radwegenetz. Da ist schon geil, oder?
Ja, absolut. Also eine Trasse, die mich immer wieder weghaut, ist diese, die durch Wuppertal geht. Nordbahntrasse, heißt die Nordbahntrasse?
Nordbahntrasse, ja.
Wo du entweder im Tunnel bist oder auf einer Brücke. Und dann guckst du, wenn du auf einer Brücke bist, guckst du auf Wuppertal runter und dann geht es wieder in den Tunnel. Aber auch so richtig lange Tunnel. Das ist, das ist ein total beeindruckend. Ja, wenn es richtig kalt ist. Das ist so ein Tropfsteinhöhlen-Style. Da braucht man auch Licht teilweise.
Ja, da wirst du immer angeraunt von den anderen Leuten, wenn du kein Licht an hast. Eben natürlich nie ein Licht bei meinem Rennrad, aber so hat man direkt zwischenmenschliche Kontakte unterwegs. Genau. Das ist doch,
Ich trage dafür schön bunte Kleidung, das auch ohne Licht.
Nice, ja, genau. Von deinem alten Rockabilly-Dasein, ne? Die ganzen schwarzen Klamotten auftragen.
Ja, die trage ja nur Neon, genau. Das trage ich dann jetzt auch gefeiert.
Ja, herrlich.
Ich habe übrigens gesehen, wenn du mich begleiten willst, im November kommt eine amerikanische Death-Metal-Band hier ins Turok, Gatecreeper. Da lade ich dich gerne zu ein, muss mal mitkommen.
Gatecreeper?
Ja, Gatecreeper. Guck mal. Das klingt sehr, sehr geil. Ghetto.
Ja, da bin ich natürlich dabei. Sind die bekannt?
Ich glaube nicht. Aber das macht es ja noch schöner.
Ja, auf jeden Fall. Ich mag das, wenn man in so Sachen rein stolpert und nicht weiß, was passiert. Ich war mal, ich werde den Bandnamen nie vergessen, die waren so grottig, aber in Düsseldorf in der Altstadt unterwegs, super lange her, und wir sind sternhagelvoll in so einen Keller reingestolpert, wo vielleicht 50 Leute reinpassten höchstens, waren aber 150 drin, und die Band Electric Cock Power from Hell.
Oh, schön.
Allein der Name, oder?
Oh, ja, ich meine, wenn man mit der Leistung nicht glänzt, dann kann man wenigstens den Namen rausholen. Ja,
aber die haben schon gut performt. Wir waren nur alle sehr besoffen. So besoffen, dass wir uns alle noch eine CD vor Ort gekauft haben. Also damals gab es ja noch CDs. Und haben gedacht, wir hätten jetzt voll so einen Geheimtipp und wäre mega. Und am nächsten Morgen mit halbwegs klarem Kopf, das war so übel, die Musik. Wirklich. Ja. Keiner hat die CD behalten. Haben wir sie alle zum Recycling gegeben. Ja, aber sowas passiert, ne?
Apropos CD, ich bin natürlich noch in Kontakt mit meinen alten Arbeitskollegen aus der Musikbranche. Wir treffen uns da auch ein paar Mal im Jahr in dem Umfeld. Die haben mir erzählt, schon vor ein paar Jahren, fand ich sehr interessant, die Vinylverkäufe haben die CD-Verkäufe schon seit, ich glaube, 3 oder 4 Jahren wieder überholt.
Das glaube ich.
Also es werden mehr Schallplatten verkauft, weil so viele Schallplatten wieder neu hergestellt werden. Weil es gibt so viele Leute, die haptische Sammler sind. Die wollen was Schönes zum Anfassen, großes Cover, Klappcover oder so. Sehr, sehr interessant. Finde ich cool.
Ja, das glaube ich. Das ist ja auch das kann man ja auch schön zelebrieren. Eine Schallplatte auflegen, also einen Plattenspieler und dieses leichte Knistern, bevor das Lied losgeht. Das ist ja wirklich wie Oldtimer fahren mit dem Auto. Und CD ist gerade uncool. Also das ist einfach, es ist, ich weiß nicht, mit was man das jetzt vergleichen kann. Das ist vielleicht wie mit 26 Zoll beim Mountainbike. Das macht man einfach nicht mehr.
Ja. Eher mit Dreifach-Kennblatt vorne.
Ja, ist noch besser der Vergleich. Ja, Dreifach-Kennblatt ist out, vielleicht in 10 Jahren wieder in. Ah, da fällt mir was ein. Innovatives Ding, was auch die Firma SREM rausgehauen hat, wo wir bei Dreifach-Kennblatt sind. Kannst du dich noch an die Hammerschmidt-Kurbel erinnern?
Oh ja. Da war ich noch nicht bei der Firma, aber die haben sich auch eine geile Marketingnummer einfallen lassen damals. Das hat mein ehemaliger Chef Elmer damals gemacht. Die haben, glaube ich, die Leute auf, die haben die Mountainbikes auf so Standroller gesetzt, auf so Rollen, und haben die Leute in einem dunklen Raum auf diese Mountainbikes, die auf einer Rolle waren, gesetzt, und dann mussten die Leute im dunklen Raum fahren und schalten und das ausprobieren, ohne zu sehen, was sie da fahren.
Crazy.
Um das irgendwie rauszufinden. Ich meine, so war das. Ja. Also auch eine sehr geile Idee.
Ja, vielleicht mal für die, die es nicht wissen. Also Hammerschmidt, das war eine Kurbelgarnitur von Truvative, war, glaube ich, die Marke damals, ne? Und es war eigentlich Single, also ein Kettenblatt, aber irgendwie war da so ein Getriebe integriert und man hatte also zwei Kettenblätter eigentlich. Also von der Idee... Genau,
das hat zwei Kettenblätter simuliert. Ja,
von der Idee mega, aber ich glaube, es hat dann am Gewicht gelitten und an doch den zusätzlichen Watt, die man da in dieses Getriebe reingetreten hat, ne?
Ja, ich glaube, das Gewicht war wirklich ein großer Punkt. Das Ding war super zuverlässig. Man sieht zwischendurch immer noch mal Leute damit rumfahren. Aber die Fahrradbranche ist jetzt auch ist relativ konservativ. Und wenn was funktioniert, dann ist es unheimlich schwer, einen ganz neuen Weg zu gehen und den Leuten zu erklären, dass das besser ist. Es waren viele Kleinigkeiten und einfach, ich glaube, eine Kettenschaltung, wie sie damals war, war einfach simpler, hat jeder verstanden.
Ja, aber das war ja die Zeit, wo man durchaus noch zweifach und dreifach fuhr, glaube ich. Und ich fand das mega, weil ich kam aus dem Gravity-Bereich und da ist ja immer das Problem mit runterfallenden Ketten. Und das fand ich super, dass du quasi zwei Kettenblätter vorne hast, theoretisch, ne, aber in Wirklichkeit nur eins. Also das muss man echt mal googeln, wer das nicht kennt, die Hammerschmidt-Kurbel. Also ich fand sie geil. Ich bin sie zwar nie gefahren, aber ich wäre sie gern gefahren und hatte da auch Potenzial gesehen. Naja, aber ja, egal. Bei SRAM ist irgendwie, die sind immer ziemlich innovativ vorneweg, finde ich. Also, aber jetzt reicht auch an Werbung. Ihr habt ja, ist ja keine Werbeveranstaltung. Aber was anderes, ich habe gesehen, auch bei dir in deinem Instagram-Channel, du warst nämlich im Fußballstadion mit ganz vielen Menschen und da unten war eine Riesenmannschaft, die sah aber nicht aus wie Fußballer. Was war denn da los?
Die hatten alle die gleichen Klamotten.
Ja, es war ein Team.
Es waren 3250.
3250
Spieler. Ein Team mit 3250 Spielern, ja. Wie soll ich es erklären? Ich habe zwei erwachsene Söhne und einer von den beiden hat sich dafür entschieden, die Kommissarlaufbahn einzuschlagen, also in gehobene Dienst bei der Polizei. Finde ich geil. Und der macht das jetzt, der ist seit einem halben Jahr in dem dualen Studium. Und jetzt nach dem ersten halben Jahr haben sich die ganzen 3250 oder 3150 Anwärter dieses Jahrgangs, also in einem Jahr, die dazukommen, haben sich in der Lanxess Arena in Köln eingefunden, um ihren Eid auf die Verfassung zu schwören, dass sie der Verfassung dienen. Und das war unglaublich beeindruckend, weil die Lanxess Arena war voll.
Mega.
Also wie gesagt, 3250 Kommissaranwärter, die unten auf der Fläche standen und dann rundherum die Ränge waren auch alle voll mit Familie, Freunde, Bekannte, die mitkommen durften und es war echt also eine coole Sache und beeindruckend.
Voll gut.
Beeindruckend.
Und
wir hatten Ministerpräsidenten da, der hat eine tolle Ansprache gemacht, ein, zwei andere Politiker noch.
Wüst. Also
waren nicht nur...
Die wilde Wüst.
Genau.
Ja.
Und das war wirklich interessant. Also,
wahrscheinlich der Innenminister Reul noch mit seinem schiefen Auge, was
da so. Der Reul war da, der hat eine sehr gute Ansprache gehalten, dass man wirklich auch mal die Polizisten im Dienst loben muss, weil die halt auch viel Scheiße fressen müssen und viel abkriegen und eigentlich aber einen unverzichtbaren Job machen. Ich fand das auf jeden Fall unglaublich interessant, weil ich habe mein Leben lang noch nie was mit der Polizei zu tun gehabt, außer davor wegzurennen als Skater oder als, keine Ahnung, irgendwas.
Ja.
Oder da reden wir jetzt nicht mehr drüber. Und wenn man jetzt so wirklich über Familie, über mehrere Kontakte da rankommt und sich mal auch Gedanken macht und so, und es ist schon wirklich interessant. Und man muss für die Jungs mal eine Lanze brechen, dass sie wirklich sich den Hintern aufreißen. Ist nicht alles Gold, was glänzt, sind nicht alles coole Polizisten, aber es gibt wirklich auch viele coole und viele, die einen guten Dienst machen und einen guten Job machen und uns beschützen und helfen. Und ja, jeder war schon mal in der Situation, wo er froh war, dass irgendwie einer da war, der ihm geholfen hat, denke ich mal.
Ja, voll. Also ich glaube auch, ohne Polizei geht gar nichts. Und ist ein krasser Job. Also ich finde den ja schon spannend, aber man muss wissen, man ist da manchmal einfach in der ersten Linie, ne? Und dann ist da keiner mehr, der dir hilft, weil du bist ja der helfen soll. Also ich finde es
auch
krass,
absolut,
dass deine Jungs oder der eine das macht. Die sind ja auch beide hart am Gas, was das Mountainbiken angeht. Und
absolut.
Ja, da habe ich auch schon die Freude gehabt, mit denen zu fahren. Und das finde ich cool. Und dass der jetzt diese Polizeiausbildung da macht. Und zu dem Thema nochmal, dass die den Arsch hinhalten. Ich habe ja einen Lieblingskabarettisten, der leider nicht mehr aktiv ist, der Volker Pispers. Ich weiß nicht, ob der was sagt. Und der sagt auch immer, wir treten die Leute mit den Füßen und bezahlen die am schlechtesten, die wir eigentlich am meisten brauchen und die meiste Scheiße wegwischen und so. Und dann sagt er auch, wenn jetzt heute alle Anwälte und Investmentbanker tot umfallen würden oder alle Krankenschwestern und Polizisten, er wüsste, wen er vermissen würde. Und ich finde, das ist einfach so. Ne? Also es ist krass, dass die auch ja teilweise gar nicht so gut bezahlt sind. Jetzt vor allem Krankenschwestern natürlich noch viel schlimmer oder überhaupt Krankenpfleger und so. Also ich finde es mega, dass er den Job macht. Hut ab, Respekt.
Ja, absolut. Ich habe ihn auch bestärkt und finde das auch richtig gut. Und
ich finde die Veranstaltung aber auch gut, dass man den Leuten das so mitgibt, dass da Wertschätzung da ist und dass nicht die Prügelknaben der Nation sind, sondern ja, dass da.
Ja, ist auch, denke ich, echt nötig. Auch, ich sag mal, von uns Bürgern ist es nötig, da mal ein bisschen mehr Support zu geben, weil wenn ich mitkriege, was da an diversen Feiertagen passiert, dass Rettungskräfte, Sanitäter, Polizisten mit Feuerwerkskörpern beschossen werden, mit Flaschen beworfen, ich weiß nicht, also da fehlt mir das Verständnis für, das kriege ich nicht hin. Nee. Da bin ich vielleicht zu alt für oder zu konservativ, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall denke ich, dass es auch mal ganz gut ist, wenn man solchen Leuten zeigt, dass man sie wertschätzt und dass sie wichtig sind. Kriegen die viel zu selten zu hören.
Ja, absolut. Ja. Wir hatten ja heute auch so eine...
Wir nehmen das immer alles als selbstverständlich.
Bei wem ist alles selbstverständlich?
Wir nehmen das immer alles als selbstverständlich, wenn wir in ein Krankenhaus gehen, dass alles da ist. Dass wenn unser Auto aufgebrochen wird, dass sich jemand drum kümmert und solche Sachen, das sehen wir immer selbstverständlich, aber im Endeffekt ist es das gar nicht, weil es in ganz vielen Staaten in der Welt nicht selbstverständlich ist.
Nee, stimmt. Und hier, wo ich wohne, ist es auch wirklich nicht selbstverständlich. Wir haben hier bei uns am Dorf eine Polizeiwache und ich glaube, um 8 Uhr macht der Wachtmeister da Feierabend und fährt nach Hause. Das ist so geil. Hier der Ort, wo ich wohne, ist ja nicht so groß und das Aushängeschild von uns ist die Kirmes. Wir haben so eine riesen Stadtkirmes, die ganze Stadt ist da lahmgelegt. Also echt diese ganze Architektur der Stadt auf diese Kirmes ausgerichtet, so behämmert das ist für die 5 Tage im Jahr, ist hier, da steht genau jeder Blumenkübel und jeder Bordsteinkante wurde berechnet für die Kirmes, ne? Dass die Geisterbahn da reinpasst und das Riesenrad muss noch in die Lücke und zwischen die Häuser muss noch das. Und jetzt wollen sie tatsächlich eine neue Polizeiwache bauen, weil von Polizei kommen wir ja gerade, weil die alte ist wirklich klein, oll und scheiße. Und haben da schon ein Haus abgerissen, ein altes Haus, da soll die neue Polizeiwache reinkommen, ganz riesig und toll. Und jetzt ist so die Baulücke und da passiert nichts mehr. Und neulich habe ich hier einen Kumpel aus Hagen gefragt, der sich hier gut auskennt. Ich sage, was ist denn da los? Sagt er, ja, denen ist aufgefallen, dass bei der Kirmes da die Frittenbuden vorstehen und dann kommen die mit dem Polizeiauto nicht mehr raus, wenn ein Einsatz ist. Und dann denke ich mir, Alter, warum denkt denn da keiner vorher nach? Ey, das ist so Germany.
Also mich begeistert schon, dass es eine Stadt gibt, die überhaupt sowas planen kann drumherum, dass es passt mit der Kirmes. Aber dann ist natürlich wieder Schildbürgertum. Ja. Das kennt man eigentlich schon.
Ja, auf jeden Fall. Totaler Schildbürgertum. Naja.
Unglaublich.
Ja, was steht bei dir an jetzt hier Osterfeiertage vor der Tür?
Osterfeiertage vor der Tür. Ja, ich fahre nächste Woche nach Schweinfurt in unser Headquarter, habe da Termine und dann habe ich mir überlegt, vielleicht die Osterfeiertage irgendwo zu verbringen, ein bisschen südlicher noch, weil wenn ich ein Drittel des Weges schon gefahren habe, dann fahre ich weiter runter. Vielleicht fahre ich mal nach Finale, aber das ist ja an Ostern immer so voll.
Schweinfurt ist
Molini ist noch eine schöne Ecke.
Von dir aus gesehen, oder?
Ja, also von mir aus gesehen ist es ein paar Stunden weniger.
Ja, das stimmt schon. Das stimmt. Und Schweinfurt ist ein gutes Bike-Revier? Ich glaube nicht so, ne?
Ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, aber die haben halt topografisch nicht wirklich viel zu bieten. Es sind kleine Hügel, noch weniger als bei uns. Und es sind ein paar gute, flowige Trails. Kann schon Spaß haben, aber zu hämmern, also ein bisschen was Steiles und Ruppiges, gibt es da nicht so da. Da bevorzuge ich unsere Gegend schon mehr. Wir haben irgendwie eigentlich alles.
Ich erinnere mich, wir sind mal zusammen tatsächlich in Schweinfurt gefahren mit dem Newproof-Team.
Ja, mit dem Sam Hill und dem Newproof-Team, genau.
Dass ich mit Sam Hill mal abfahren würde, das fand ich auch sehr geil.
Ich habe mich auch direkt, als ich vor dem Herfahren musste, auf die Nase gelegt, weil ich so nervös war, da bin ich in so einer flachen Kurve weggerutscht. War mir das Hölle peinlich.
Ja. Aber seid ihr dann noch involviert? Weil Newproof ist ja jetzt irgendwie nicht mehr, ne?
Nee, ich glaube, die Firma gibt es gar nicht mehr und das ist echt traurig. Also das ist eine richtig, richtig bittere Sache. Die sind ja Teil dieser Sigma Benko Pleite auch, weil die zu CRC Wiggle gehören und CRC Wiggle gehört dann zu einem anderen Konzern, der wiederum dem Konzern gehört, der dem Konzern und dem Konzern gehört. Also eine Firma, die wirklich schwarze Zahlen schreibt, ein tolles Image sich aufgebaut hat von einer Zubehörfirma von einem großen Versender zu einer richtig coolen Bike-Firma mit richtig guten Bikes, sich verselbst, Nukeproof Giga. und dann unverschuldet einfach ausgeschaltet zu werden. Das ist richtig bitter. Ja. Und da hat es auch, die Leute, die da arbeiten, die haben richtig Herzblut gehabt. Ich habe da viele gekannt und das ist richtig bitter, das ist schade.
Das ist voll schade. Ja. Voll krass. Auch was so gerade in der Bike-Branche abgeht, ist ja auch ein bisschen krass. Und eigentlich aber Nukeproof ist ein gutes Beispiel. Eigentlich sind ja die Firmen hauptsächlich gebumst, die sich halt von geldgeilen Investmentleuten haben bumsen lassen. Ne? Also wo kurzfristige Profite rausgezogen werden sollen und jetzt merken sie, oh, da geht nichts mehr, machen wir zu den Laden oder wird halt zugemacht. Und ich finde, wer so gesund gewirtschaftet hat und ein bisschen mit Grips die Sache verfolgt hat, wie sich das entwickeln könnte, die kommen ja mit dem blauen Auge, glaube ich, raus aus der Krise jetzt, wenn man das jetzt mal so sagen kann, ist ja eine Krise. Aber ja.
Ja, ich denke, man konnte das schon einigermaßen absehen, weil man wusste, das wird nicht immer so weitergehen und es wird irgendwann Plateau sein und der Markt wird auch gesättigt sein. Dass jetzt natürlich dann noch in Europa zwei Kriege oder in Europa einer und hier in dem näheren Umfeld ein zweiter Krieg dazukommen, dann noch eine Heizungskrise und vielleicht noch ein paar andere Kleinigkeiten, die den Leuten den Spaß am Neukauf von einem Fahrrad verderben. Das ist natürlich jetzt alles ein bisschen doof zueinander gekommen, aber im Grundsätzlichen hatten wir vorher schon das Wissen, dass wir nicht endlos so weiterverkaufen können. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man realistisch weiterproduziert. Du kannst nicht einfach 5 neue Produktionsstraßen aufmachen, weil die Nachfrage im Moment so groß ist. Irgendwann hast du diese Anforderung nicht mehr. Das wussten wir schon.
Aber viele
auf der anderen
gemacht,
Seite stand
viele
natürlich.
Haben gemacht.
Ja, das ist
aber ihr habt es nicht gemacht.
Aber ich meine, ich kann es nicht. Es war extrem schwer für uns. Es war sehr schwer für uns, weil wir hatten viele OE-Partner, also OE sind die Fahrradhersteller draußen, die bei uns angeklopft haben, hey, ich brauche 5.000 Gabeln, ich brauche 10.000 Antriebe.
Aber wo die sonst 2.000 bestellt
die
haben.
Können, genau. Aber das hat dann jeder gesagt. Und so mussten wir dann quasi für alle unsere Kunden, mussten wir dann die Bestellzahlen runterschrauben und konnten jedem nur weniger liefern, als er bestellt hat. Und
jetzt sind die froh drüber.
Manche sind dann auch mal leer ausgegangen und das ist halt echt schwierig. Dann kommt noch ist noch der Aftermarket dabei. Die Händler draußen, die brauchen auch Ersatzteile. Und wen priorisierst du? Also du hast große Firmen, die wirklich große Kunden von uns sind und die sagen natürlich, wir brauchen so viele Teile und wir müssen die dringend haben. Und wie pendelst du das ein, dass jeder das kriegt, womit er weiterleben kann, ohne jetzt total durchzudrehen und riesen Produktionsstraßen aufzumachen? Also es ist nicht einfach gewesen, aber ich glaube, wir haben es ganz gut gemeistert. Es waren immer Produkte von uns verfügbar, Ersatzteile, und das haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Aber ist natürlich auch so, dass sicherlich manche anders kalkuliert haben. Und jetzt ist es dann halt mal richtig runtergegangen mit den Verkäufen, weil halt die Lager alle voll sind, aber der Abverkauf dementsprechend nicht so groß ist. Was aber jetzt die ganzen Endkunden draußen freut, weil die jetzt, glaube ich, ziemlich viele Schnäppchen machen können im Moment.
Ja, im Moment ist, glaube ich, auch Schnäppchenmarkt, ja. Aber ist es denn, wenn jetzt, sag ich mal, kommt eine Firma A, B zu euch und sagt, wir brauchen jetzt nächstes Jahr nicht, ich sage einfach mal eine Zahl, nicht 5.000 Gabeln, sondern 50.000. Aber stellt ihr denen dann 50.000 hin? Weil die wollen
Das können wir ja gar nicht.
Ja, also...
Ich sag mal, wir haben in den letzten Jahren auch so gute Zahlen geschrieben, weil wir 2 Jahre Bestellfristen hatten statt 30 Tagen. Und das, was wir vor 2 Jahren verkauft haben, wird jetzt quasi erst geliefert, mehr oder weniger.
Okay, das, ja.
Oder vor einem Jahr. Und das ist halt auch so ein Ding. Wir haben halt vor 2 Jahren die Teile von jetzt verkauft. Und deshalb muss man auch so ein ganz klein bisschen realistisch sagen, dass viele Geld, was wir vor 2 Jahren eingenommen haben, war das Geld aus der Zukunft. Und wenn man damit ein bisschen kalkuliert hat und einem das bewusst war, dann wusste man damals schon, dass man jetzt ein bisschen weniger verdienen wird und vielleicht ein bisschen was zur Seite legt von dem, was man vor 2 Jahren verdient hat.
Ich wollte gerade sagen, ist ja auch völlig legitim, wenn man nach so einem extrem guten 1, 2, 3 Jahren auch mal in 1, 2 schlechte läuft. Ne? Das sollte man ja aus betriebswirtschaftlicher Sicht auch hinbekommen, dass man sagt, ja, jetzt ist halt mal ein bisschen schlechter. Das war vorher gut, jetzt da kommen wir durch.
Ja, ich glaube, das große Problem ist einfach, dass viele halt ihre Kapazitäten hochgefahren haben. Wir haben auch unheimlich viele Leute eingestellt, weil wir natürlich auch gewachsen sind mit neuen Brands, die wir dazu gekauft haben. Und wenn du halt wächst, dann hast du mehr Leute und musst mehr Leute durchbringen. Und das ist halt, glaube ich, eher so der Faktor, wo viele mit zu tun haben, dass einfach die Firma größer geworden ist, aber die Einnahmen doch runtergegangen sind, deutlich. Ja. Und sehr, sehr kleine Firmen, die jetzt vielleicht noch mit 5 Leuten operieren, die können natürlich jetzt diese 1-2 Jahre mal ein bisschen die Luft anhalten. Aber wenn du jetzt 3, 4, 5, 8.000 Mitarbeiter hast, dann ist es natürlich schwieriger.
Na gut, dafür denkt ihr wahrscheinlich aber auch nicht in 1-2 Jahreshorizonten, sondern eher 5, 6, 7, 8, ne? Was passiert in Zukunft? Genau. Und da musst du auch, wenn es gerade jetzt schlecht läuft, trotzdem weitermachen. Ne? The party must go on.
Absolut.
Irgendwie. Und musst du weiter Innovationen raushauen. Aber ich hab auch von Händlern gehört, krass, dass so manche Hersteller oder Außendienstler denen gesagt haben, mir, wenn du 3 Räder haben willst, dann musst du aber 10 bestellen, weil sonst kriegst du deine 3 ja nicht, ne? Weil wir haben so wenig. Also zu der Zeit, wo es noch so extrem gut läuft. Und dann haben sie 10 bestellt, jetzt kriegen sie die 10. Und das bricht, glaube ich, auch vielen den Nacken, so, weil die gar nicht wissen, wohin mit dem Zeug. Und auch die Liquidität oft nicht da ist, um dann die auch abzunehmen. Und wenn du dann eine Arschlochfirma hast, die dir die Dinge auch wirklich auf den Hof stellt, dann hast du ein Problem.
Ja. Ja, wobei man aber auch sagen muss, dass man auch Aufträge stornieren kann und bei uns wird auch viel storniert. Also es wurden Sachen dann, die vor 2 Jahren bestellt wurden, 1,5 Jahre später wieder storniert. Das ist vollkommen normal und da muss man dann auch mitdenken und muss sagen, das bringt mir jetzt gar nichts, wenn ich das dem Kunden liefere und ihm das aufs Auge drücke, weil dann bestellt er die nächsten 2 Jahre nichts, weil er nichts bestellen kann.
Gibt's ihn dann gar nicht.
Also da muss man so ein bisschen, das wäre das Schlimmste an der Sache. Genau.
Das wäre das Schlimmste. Das Allerschlimmste wäre, wenn es dir leer wird, Hammer.
Weil ich hier Ich wollte gerade sagen, weil ich 0,2 nur habe, muss ich mir noch eine aufmachen.
Ah, wir trinken noch zu wenig. Ja, ist ja auch kein Alkoholiker-Podcast, aber könnte es ja vielleicht noch werden. Wobei, nee, von Alkoholiker sind wir ja ganz weit entfernt. Wir sind ja richtige Sportfreunde. Wir sind ja heute Mountainbike gefahren. Wenn ich ja Biobike sage oder so, oder Analogbike, werde ich von dir immer ganz hart gedisst. Weil wir fahren Mountainbike, richtig? Und die anderen fahren Strom.
Ganz großes Reizthema. Ja. Es gibt so viele Leute, die immer von Biobikes reden, aber das Fahrrad war doch zuerst da und das E-Bike ist dann gekommen. Also ist doch Fahrradfahren das Fahrrad und E-Bike-Fahren ist E-Bike-Fahren. Ja. Und deshalb, naja, ist ein bisschen kleinlich, aber
nee.
Im Alter wird man stur.
Ja. Ach, du bist ja nur halb so alt, wie du aussiehst. Nee, umgekehrt, du bist wie jetzt. Also ich wollte dir ein Kompliment machen, du siehst jung aus. So.
Danke. Hab mich auch extra rasiert für dich heute.
Auch im Gesicht?
Hast du gar nicht gemerkt, ne? Der Bart, den habe ich stehen lassen.
Oh, herrlich. Okay. Ja, Max, es war mir eine Freude. Wir sind hier, wir sind durch. 45 Minuten sind wir hier laufen. Hast du noch was? Möchtest du noch was sagen?
Nee, ich wollte nur sagen, dass ich mich bei dir bedanke, dass wir hier so schön plaudern konnten am Abend.
Ja,
Da muss ich nicht Fernsehen gucken, was ganz gut ist. Ich freue mich, mit dir Fahrrad zu fahren.
Was guckst du denn gerade? Ich brauche mal einen Tipp, einen Serientipp.
Was da halt kommt, Nachrichten.
Ach so, ich dachte, du bist ein Serienjunkie.
Oh, Serientipp. Ja, ab und zu schon, aber ich habe schon lange keine richtig gute Serie mehr gesehen.
Nee,
die letzte, die ich wirklich witzig fand, war The Boys auf Amazon Prime.
The Boys?
Das ist mit so bösen, böse Superhelden. Ah. Also da gibt es einen Superman, der heißt dann Homelander. Und es gibt verschiedene andere Superhelden, A-Train, und die sind aber alle nicht cool. Der eine ist alkoholabhängig, der andere drogenabhängig. Der dritte ist Sadist und tötet immer Menschen aus Spaß. Versuchen, die das zu vertuschen. Und dann gibt es da einen Untergrund, der versucht, diese Superhelden zu töten, weil die ja sehr böse sind. Und ist witzig.
Also Superhelden-Zeug.
Ist ein bisschen abgedreht.
Ich gucke sowas nicht so gern, so Superhelden. Ich mag es, wenn es so ein bisschen näher an der Realität dran ist irgendwie. Aber ich habe da.
Das ist so weit weg von der Realität, wie es nur geht, aber in einer witzigen Art, weil die Superhelden halt komplett die Toilette runtergespült werden.
Okay. Bist du Teddy Teclebrand-Fan?
Kennst du Hancock?
Hancock, nee.
Ja, den finde ich super.
Kennst du die Show
Hancock,
von dem?
Das ist so ein
Teddy? Jetzt, der hat so eine Show auf Amazon.
Ja, wird mir immer vorgeschlagen, habe ich noch nicht reingeguckt. Also länger als 3-4 Sketche kann ich den, glaube ich, nicht ertragen, aber ich finde den schon sehr witzig.
Ich habe die erste Show mir angeguckt, so ein bisschen durchgequält, dachte mir, wie konfus ist das? Was macht der hier, der Typ? Mhm. Und jetzt mittlerweile bin ich völliger Fan geworden, weil es ist halt konfus, aber es ist von allem was. Da sind Live-Gäste, also gute Sänger und geile Sketche und teilweise auch ganz ein bisschen ernste Themen, wo er, weiß nicht, aus seiner Kindheit erzählt oder so. Also ich bin da jetzt großer Fan von. Der Typ ist Wahnsinn. Also ich bin, ja.
Wenn du mal in dieses YouTube reingehst, dann gebe ich dir zwei Tipps, wenn du Sketche von ihm gute sehen willst. Der erste, den musst du gucken, ist der Chemnitz-Sprint. Ganz wichtig, Chemnitz-Sprint von Teddy. Und das zweite ist Bewerbungsgespräch. Auch ganz wichtiger Sketch.
Bewerbungsgespräch?
Muss man beide kennen, muss man sich angucken.
Okay. Ja, das nehme ich mit in meine,
ich spoiler jetzt
in meine Nachtruhe. Wann gehen wir wieder Radfahren? Die Woche wird nichts mehr.
Wenn du aus deinem Luxusurlaub wieder
zurück bist. Vielleicht treffen wir uns ja im Luxusurlaub.
Ja, das wäre ja natürlich auch noch schöner.
Also lass uns telefonieren, wenn du in der Nähe von diesem Finalesien bist. Dann sehen wir uns vielleicht. Und gehen ein bisschen Mountainbiken.
Wäre cool.
Oder E-Bike.
Fände ich gut.
Ich habe alles.
Ich bringe sogar ein E-Bike auch mit. Dann können wir da diesen kleinen Berg abrattern, von dem ich ja schon mal erzählt habe.
Gut. Max, ich danke dir für deine Zeit. Wünsche einen schönen Abend.
Gerne.
Und genieß deine letzten 0,2 Liter von diesem Kinderbier. Und bis die Tage.
Dank dir. Ciao. Ciao.